Hallo miteinander. Heute geht es um eines meiner Lieblingsthemen, nämlich reden wir heute über unsere Kinder und Jugendlichen. Der Jugend wird oft nachgerufen, dass sie die schrecklichste, frechste oder die angepassteste Jugend seit eh und je ist. Ob das wirklich so ist und was Themen von der Jugend sind und wie gute Kinder- und Jugendförderung funktioniert, das bespreche ich heute mit dem Martin. Der Martin Bibricher ist Co-Studiengangsleiter vom Bachelor Soziale Arbeit und er ist auch Vorstandsmitglied von OK Zürich. Und auf wer ich mich heute besonders gefreut habe, ist Livia Lustenberger. Sie hockt da neben mir auf der rechten Seite und sie ist Geschäftsführerin von OK Zürich. Livia, hoi, wie geht's dir?
Merci vielmals, gut.
Schön. Martin, wie geht's dir?
Ja, hoi Menno, mir geht's auch gut. Besten Dank, dass ich wieder mal hier sein darf.
Sozial, ein Podcast der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Zum Nachdenken und Handeln in sozialer Arbeit.
OK ist der kantonale Dachverband der offenen, verbandlichen und kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit. Ihr beratend, bildend weiter, ihr entwickelnd, informierend, vernetzend. Ihr seid Sprachrohr für Kinder- und Jugendarbeit gegenüber den Gemeinden. Ihr macht klar, dass man muss investieren in Kinder- und Jugendarbeit. Und ihr setzt euch mit verschiedenen Themen auseinander, wenn es um Kinder- und Jugendförderung geht. Und nicht zum Vergessen, es ist euer 100-jähriges Jubiläum, also herzliche Gratulation natürlich. Und jetzt möchte ich aber gerade direkt einsteigen mit einem Mythos vielleicht. Wo ich noch jugendlich war, sind wir die schrecklichste Jugend ever gewesen. Jetzt bin ich unterdessen Vater und ich lese immer noch in den Medien, dass die Jugend die schrecklichste ever ist. Martin, was steckt da hinter dem Mythos? Ist Jugend einfach immer die schrecklichste? Wie hartnäckig hält sich der Mythos?
Ich glaube, der hält sich sehr, sehr hartnäckig. Also wenn es eine Konstante im Bereich der Jugend gibt, dann ist es, dass es die aktuelle Jugend, die sogenannte heutige Jugend, immer die schrecklichste ist. Und zwar nicht erst seit gestern oder vorgestern, sondern schon seit über 4000 Jahren. Man hat im Zweistromland, also die heutige Gegend vom Iran-Irak, hat man bei Ausgrabungen Keilschriften gefunden, wo jemand in einen Stein hineingemeißelt hat: Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern. Das Ende der Welt ist nahe. Und knapp 2000 Jahre später, so um 380 bis 320 vor Christus, hat Aristoteles mal geschrieben: Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes. Unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen. Und so geht es eigentlich weiter bis heute, wenn man sich das überlegt. Jugend wird von der jeweils älteren Generation ganz oft als problematisch und schwierig und anstrengend und das Ende der Welt ist nahe gesehen. Und das ist eine Konstante. Und ich denke, deine Kinder werden auch mal irgendwann die schrecklichste Jugend sein. Und
sind schon.
Sind sie schon, genau. Und irgendwann, wenn sie dann mal in unserem Alter sind, werden sie dann über die dann zumalen Jugendlichen wahrscheinlich auch denken, dass das die schrecklichste Jugend ist. Und ich empfehle bei sowas immer mal, sich mal selbst zu fragen. Die meisten uns waren selbst schon mal Jugendlicher. Die einen, da ist das noch nicht so lange her, bei anderen ist das vielleicht schon länger her. Aber gleichwohl, was war eigentlich in der eigenen Jugend wichtig? Was waren das für Themen? Und das ist, glaube ich, die andere Konstante oder die eigentliche Konstante, dass diese Auseinandersetzung mit bestimmten Lebenslagen, Lebensthemen, die dann einfach in diese Altersphase hineingehören.
Und Livia, jetzt ganz unabhängig von der Zeit, wo wir uns drin befinden, wie siehst du das aus der Perspektive von der Kinder- und Jugendförderung? Ist das wahr? Ist die heutige Jugend immer die schrecklichste?
Ich sehe es genau gleich wie der Martin. Also ich glaube, die Wahrnehmung ist immer, dass die heutige Jugend die schrecklichste ist. Aber wenn man das objektiv betrachtet, ist es nicht so. Es sind ähnliche Themen, die im Aufwachsen beschäftigen und begleiten. Man sucht seine Identität und das gibt Reibung. Man grenzt sich ab gegenüber den Erwachsenen. Auch das kann stören oder irritieren. Aber ich denke, das verbindet eben jede Jugend wieder jeder Zeit.
Martin, du hast dich ja auch historisch mit Jugendkulturen befasst. Jetzt haben wir Globuskrawall 1968, Opernhauskrawall 1980. Gerade kürzlich hat die Jugend schon nicht so für Krawall gesorgt. Gibt es irgendetwas, was sich wiederholt über die Jahre? Also schauen wir jetzt mal 100 Jahre zurück. Oder gibt es etwas, wo stetig in Veränderung ist?
Also was sich ganz sicher wiederholt, ist die Auseinandersetzung mit der Erwachsenengeneration und der Wunsch nach Freiräumen. Diese Freiräume müssen nicht umbaute vier Wände und ein Dach sein, sondern das sind Entfaltungsmöglichkeiten. Und ich finde das wirklich interessant, weil das hat ja sozusagen eine wiederholende Aspekt. Also die Jugendlichen, die bei den Globuskrawallen dabei waren, 22 Jahre vor den Opernhauskrawallen, das könnten, ja, wenn nicht die Eltern, aber so zumindest doch die älteren Brüder und Schwestern der Opernhauskrawall-Leute sein. Und ich weiß nicht, ob du dich oder ihr euch erinnert, wir hatten in den Nullerjahren, hatten wir mal das Phänomen der Bottegliones hier in der Stadt Zürich, wo dann auf einmal Hunderte von Jugendlichen sich auf der China-Wiese, glaube ich, getroffen haben und öffentlich Alkohol konsumiert haben, was ein riesiges Aufsehen damals in den Medien mit sich gebracht hat. Und wenn wir an die letzten Jahre denken, dann haben wir sozusagen in den Sommermonaten, ich bleibe mal hier in der Stadt Zürich, auch so die großen Outdoor-Treffpunkte rund ums Seebecken, die auch immer wiederum für Aufmerksamkeit in den Medien, für Diskussionen über die Rolle der Jugend diskutieren.
Mir ist nur noch ein Bezug zu heute und Jugendbewegung in Sinn gekommen, das ist Klimajugend. Das ist doch eine Bewegung gewesen, die für Aufsehen gesorgt hat, also wo man gesehen
Fridays
hat,
was war. Fridays for Future.
Genau.
Wo die Schule geschwänzt haben am Freitag und wo protestiert haben, oder? Aber ohne Gewalt in dem Sinn.
Ja, und das ist echt speziell, weil das ist die erste Jugendbewegung und vielleicht ist das auch der Grund, warum man sie heute nicht mehr so wahrnimmt im öffentlichen Raum, die das Wohlwollen oder eine der ersten Jugendbewegungen, die das Wohlwollen der Elterngeneration hatte. Also wenn man so überlegt, die aufgeklärten, gut gebildeten Mittelschichtseltern, die sind zum Teil mitmarschiert bei den nicht Schulstreiks, aber bei den Demonstrationen. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was einer Jugendbewegung passieren kann, dass sie von der Erwachsenengeneration gekapert wird, sage ich mal ein bisschen als steile These hier in den Raum.
Ja, aber natürlich auch gemeinsames Interesse da war, sich für den Planeten einzusetzen, oder?
Das schon.
Aber ja, das ist natürlich schon so. Mir ist aufgefallen, wo mein Sohn, der ist jetzt aus der Oberstufe gekommen, der hat in den letzten 3 Jahren hat er, glaube ich, 2 Pausenplatzschlägereien miterlebt. Zum Glück nicht selber involviert gsi. Bei uns damals ist das fast wöchentlich vorgekommen und es ist wie auch normal gsi. Ist nach 5 Minuten wieder vorbei gsi. Pausenaufsicht hat interveniert. Da frage ich mich schon, was hat sich denn da verändert? Livia, würdest du sagen, dass heutige Jugendprobleme vielleicht härter sind oder sie härter ausgelebt werden im Sinne von, ja, jetzt gibt es Messerstechereien, die hat es früher eher seltener gegeben, oder sind sie einfach anders kodiert?
Also ich finde nicht, dass sie härter sind, sondern anders. Also wenn ich zurückdenke, 100 Jahre, und dort jugendlich zu sein, ist auch sehr schwierig gewesen, aber ich denke, es sind dann mehr Themen waren, wie es ums Überleben ging. Man war sehr höchstes Pflichtbewusstsein, man musste gehorsam sein, man sich anpassen. Und das war sicher auch streng gewesen, so aufzuwachsen oder körperlich zu leiden beim Arbeiten, bei einer 6-Tage-Woche, eben, wo Jugendliche berufstätig waren. Und heute denke ich, ja, eben sind sie anders kodiert, wie du gesagt hast, und vielleicht auch subtiler, so mit der Tourpräsenz, digitale Medien oder Medien allgemein, wo du ganz nah am Weltgeschehen bist. Alles ist unmittelbar bei dir. Und man kommt natürlich durch das auch sehr viel Negatives mit über. Und ich denke, das war früher anders gewesen. Oder auch sich so zu messen gegenüber den anderen, können mitzuheben, das Vergleichen. Ich denke, da ist der Druck früher weniger gross gewesen wie heute.
Ich kann mir auch vorstellen, dass heutzutage physische Gesundheit besser ist wie früher, aber vielleicht psychische abgenommen hat da hingegen.
Also eben OK Zürich als Verein ist 1925 gegründet worden, wie es auch Martin gesagt hat, weil die physische Gesundheit von Jugendlichen nicht gut war, um dort etwas zu machen. Der Verein hat Ferien und Freizeit organisiert für Jugendliche, um eben genau Erholungsräume zur Verfügung zu stellen Und denke, ja, das hat sich gewandelt. Heute ist medial präsent ist das Thema psychische Gesundheit mit dem erhöhten Leistungsdruck, wo besteht.
Ich glaube, das ist ein Punkt, was wahrscheinlich heute viel, viel schwieriger ist für Jugendliche, ist, das Jugendlich auch als Alleinstellungsmerkmal zu leben. Also wenn wir so mal auch an die Popkultur schauen, wenn wir einfach auf der Straße unterwegs sind, dann geht es ja bis weit, weit ins Erwachsenenalter hinein, dass Menschen sich jugendlich kleiden, vom jugendlichen Habitus, man ist schnell beim Du, man probiert sich aus. Also auch unsere Studierenden sind da noch sehr, sehr nah oft an Dingen, die man eigentlich historisch auf der Jugend im engeren Sinne zugeschrieben hat.
Ich fühle mich auch gerade sehr angesprochen.
Ja, bis hin zu, wir sitzen hier im Toni-Areal und ich beobachte das oft mit einer gewissen Erheiterung, wenn wirklich so Blockbuster-Bands im Letzigrundstadion auftreten, AC/DC ist das super Beispiel, dann sieht man manchmal 4 Generationen hier Richtung Stadion pilgern, nämlich den Großvater, den Vater, den Sohn und dessen junges Kind auch schon bereits dabei. Und was natürlich immer schwieriger wird für Jugendliche, so sich wirklich, und das meine ich auch mit Freiräumen, eigene kulturelle Ausdrucksformen zu finden. Also zu sagen, was man nur als Jugend hat. Weil das Fiese daran, aus der Perspektive jetzt der Jugendlichen, ist ja auch, dass die Erwachsenen auch über die ökonomischen Mittel verfügen, um sich sozusagen mit den entsprechenden jugendgemäßen Gadgets, irgendwelche Schuhe, Handys, was auch immer, auszustatten und die Jugendlichen das eigentlich nicht haben. Und insofern manche Erwachsene fast im Verhalten Jugendlicher unterwegs sind als die Jugendlichen selbst.
Ja, du hast jetzt die Form angesprochen und der Raum würde ich da auch noch dazu nehmen, oder? Also wo kann Jugend noch Jugend sein? Livia, was macht eine gute Jugendförderung aus? Ist Raum für Jugendliche ein Thema? Setzen die euch für das ein?
Also ich finde, der Raum ist zentral, aber der Raum ist nicht nur ein Raum, ein physischer Raum, wie ein Jugendtreff, sondern es ist eben viel mehr. Es ist Raum zum gehört werden, Raum zum können mitbestimmen, ernst genommen werden, Anliegen einbringen, dann tut die Jugendförderung die transportieren, zum Beispiel an der Verwaltung oder an die Politik und setzt sich für die Jugendlichen ein und macht auch Übersetzungsarbeit. Ich finde, das gehört alles dazu, aber dann auch eben vielleicht ein bisschen konkreter, wie eben ein Jugendtreff, wo Jugendliche können, ohne Konsumationszwang, ganz freiwillig, kostenlos, ohne Verbindlichkeit, man kann nur einmal kommen, dass man das den Jugendlichen zur Verfügung stellt, um eben auch etwas exklusiv zu haben, wo jetzt vielleicht nicht noch Erwachsene oder junggebliebene Erwachsene auch noch reinfunken.
Ja, der Freiraum, aber also nicht nur physisch, sondern auch gedanklicher Freiraum im Sinne von keine Push-Benachrichtigungen auf Smartphones, Raum, um sich auseinandersetzen mit sich selber. Also wenn ich zurückdenke an eine Busfahrt, die ich früher hatte und einfach 3/4 Stunde aus dem Fenster geschaut habe und mich mit meinen eigenen Gedanken beschäftigt habe oder mit den Gedanken von meinem Sitznachbar oder Nachbarin, das ist ja in dem Sinne auch Raum, wo ich zumindest das Gefühl habe, ihnen heutzutage je länger, je mehr fehlt. Weil sie eigentlich immer connected sind zu einer erweiterten digitalen Welt. Oder? Und auch dort holen sie sich ja den Raum, wenn du zurückschaust in die Entwicklung von Social Media. Die Jugend war zuerst auf Facebook und ist dann, wo die Eltern dazugekommen sind und die ganze Privatwirtschaft, haben sie sich einen neuen Raum gesucht, digital. Das habe ich auch spannend gefunden. Jetzt auch wieder Instagram, nachher Snapchat, TikTok. Dort suchen sie sich den Raum. Und wie beobachtest du das, Martin, das Spannungsfeld zwischen Schutz und Freiraum, jetzt egal ob digital oder physisch, zählt für beides. Wo sind da Risiken, wo sucht die Jugend sich den Raum selber oder fordert den ein und wo sind sie vielleicht auch überfordert, sich den Raum selber zu erobern oder zurückzuerobern?
Schwierige Frage, aber ich glaube, der Punkt ist, oder was da deutlich wird, wie wichtig das auch Kinder- und Jugendförderung eben auch Erwachsene adressiert, nämlich die Unterstützung bei diesem Zurückerobern oder auch Halten von solchen Freiräumen. Also das ist gerade wunderschön gesagt, so die Karriere der Social-Media-Angebote, wie sie auch wieder kolonialisiert wurden. Und Jugend ist eben auch eine Phase des sich ausprobieren dürfen. Also ich mag mich erinnern, in meiner Jugend war es ganz wichtig, zu welcher jugendkulturellen oder zu welcher subkulturellen Strömung man gehörte. Das ist heute auch noch wichtig wahrscheinlich. Vielleicht erkenne ich das nicht mehr so ganz genau, weil ich natürlich auch ein bisschen biografisch weiter weg bin von der Jugend. Aber das auszuprobieren und diese Identitäten auch wechseln zu können, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Auch Sprache. Wir erleben ja immer wieder so jetzt mittlerweile auch schon durch die Medien, dass das so ein bisschen ins Lustige gezogen wird, wie Jugendliche miteinander kommunizieren und wie schwer verständlich diese Sprache für Erwachsene ist. Also welche Begrifflichkeiten dann Riss und Cringe und so, dass sich die Jugendsprache so entwickelt, wie sie sich entwickelt. Das sind, glaube ich, Formen auch der Abgrenzung. Und Kinder- und Jugendförderung heißt vor allem, die Freiräume zu geben, aber diese Freiräume auch zu schützen. Also dass ich sozusagen mich ausprobieren kann, Identitäten erproben kann, auch im geschlechtlichen Bereich Identitäten erproben kann, aber auch im biografischen Bereich. Wo will ich hin? Welche Berufsperspektive nehme ich an? Was mache ich mit meinem Leben? Was sind meine Werte? Welche Werte nehme ich an, die von den Eltern oder eben auch andere? Und das wäre die Aufgabe von Kinder- und Jugendförderung, das zu ermöglichen, ohne dass ein Kind oder ein Jugendlicher dabei Schaden nimmt. Das passiert beispielsweise in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Das passiert aber auch in selbstorganisierten Formen, wie beispielsweise der Pfadi, Jungwacht, Blauer Ring und all den anderen verbandlichen Settings, die wir ja in der OK auch verortet haben.
Ich kann vielleicht nur noch ergänzen, ich finde, wichtig ist der Rahmen und der Prozess. Das ist nicht das Ergebnis wichtig in der Kinder- und Jugendförderung. Also man schafft jetzt nicht zwingend auf ein Produkt hin. Es muss in der Jugendarbeit ein Open Air entstehen, sondern eigentlich der Weg dorthin. Die Jugendlichen können ausprobieren, sie können sich eingeben, aber das Scheitern ist auch in Ordnung und das begleitet Kinder- und Jugendförderung.
In meinen jungen Jahren als Sozialarbeiter in der offenen Jugendarbeit hat mich das immer umtrieben, im Jugendtreff die BesucherInnen zu zahlen. Und ich bin dann eher über die Quantität, weil ich das Gefühl hatte, ja, wir müssen doch möglichst viele erreichen. Aber an den Tagen, wo halt dann nur 3-4 dort sind, weil sonst irgendetwas gelaufen ist oder weil sie sich selber organisiert haben und ihren Freiraum geholt haben, habe ich viel tiefere Gespräche gehabt und zum Teil auch so tief, dass es dann um häusliche Gewalt gegangen ist und mir Sachen mitbekommen haben, wo ich so viel Vertrauen bekommen habe, dass sie das mit uns haben können teilen, oder? Und dort ist mir dann bewusst worden, dass eben das, was du auch sagst, man bietet Raum an und man schützt den Raum, eben in Form jetzt von einem Jugendtreff zum Beispiel, dass Quantität oder Qualität, dass da gar nicht so eine grosse Rolle spielt, sondern vor allem, dass es ein beständiges Angebot ist. Ja.
Also ich denke, du sprichst etwas Unwichtiges an. Das ist einfach eine Herausforderung, das eben zu legitimieren gegenüber der Politik. Ich denke, dort ist man als Fachperson gefordert, für das eben einzustehen, so wie du gesagt hast, dass Qualität sehr wichtig ist und dass man entsprechend auch ein gutes Reporting macht, also auch Qualität misst und sagt, ja, was wollen wir denn überhaupt mit unserem Angebot erreichen, dann ist es falls leichter, oder, dass nicht irgendjemand kommt und sagt, ja, du hast nur 3 Besuchende, das lange nicht, wir streichen das Angebot wieder. Aber ich denke, es ist wichtig, als Professionelle in das zu investieren und dort ein paar Argumente parat zu haben.
Und ich kann mir vorstellen, dass es umso schwieriger ist, je ruhiger dass die Jugend im Moment ist. Oder? Also wenn Jugendkrawall am Laufen sind, ja, dann leuchtet es wahrscheinlich den PolitikerInnen eher ein, dass man solche Angebote aufrechterhalten. Wenn aber die Jugend nicht so deutlich zu hören ist, weil zum Beispiel vor allem digital unterwegs, dann ist es schwieriger, kann ich mir vorstellen. Wie geht ihr mit dem um?
Ja, also es ist ein präventives Angebot. Prävention braucht immer Zeit und braucht eine gewisse Beständigkeit. Ich denke, so kann man argumentieren. Und ja, bei vielen Gemeinden ist es vielleicht so ein initialer Moment und das ist meistens irgendein Problem, sagen wir Littering im öffentlichen Raum oder Interessenskonflikt auch im öffentlichen Raum mit Nachtruhestörungen, wo man dann sagt, okay, wir brauchen etwas für die Jugend, wir setzen zum Beispiel eine offene Kinder- und Jugendarbeit ein. Aber ich denke, nachher ist wichtig, zum schauen, eben, es geht nicht nur um irgendwelche Problembeseitigen, sondern man will den Jugendlichen ja ein ernsthaftes Angebot zur Verfügung stellen, wo sie sich entwickeln können. Es ist eine wichtige Bevölkerungsgruppe von einer Gemeinde und die Gemeinde will ja gerne die bei sich behalten und nicht verlieren, dass sie abwandern in eine andere Gemeinde.
Jetzt wird die Jugendphase immer länger oder sie wird ausgedehnt. Wir registrieren, dass sie früher anfängt. erzähle heute vielleicht ein bisschen viel von meinen Kindern. Meine Tochter ist Fifi und hat tatsächlich die Woche meinem Sohn «Hey Bro» gesagt. Ich musste mega lachen, aber ich habe dann auch gedacht, so eine Sprache fängt man an entwickeln in der Jugendphase, wie du es vorher auch gesagt hast, Martin. Wo fängt die Jugendförderung eigentlich an?
Also wir reden von Kinder- und Jugendförderung, dann fängt es eigentlich an mit dem Eintritt in die obligatorische Schule, Kindergartenalter bis das Kinder- und Jugendförderungsgesetz sagt bis 25. Und die meisten, jetzt sagen wir, Kinder- und Jugendförderungsangebote orientieren sich eigentlich an dem. Ich denke, ja, dann ist sicher der Druck da, noch weiter runterzugehen im Bereich von der frühen Kindheit. Da kommen einfach andere Herausforderungen hinzu. Oder kleine Kinder können nicht allein hin, dann braucht es noch die Eltern. Also ich denke, man muss einfach kritisch überprüfen, die Angebote passen sie auf die Zielgruppe, sind sie adäquat und sind Personen richtig ausgebildet für das. Aber ich denke, es ist nicht mehr so trennscharf. Eben, die Jugend fährt früher an, sie endet später. Und die Übergangsgestalten sind sehr wichtig. Eben mit dem Eintritt in die Schule oder nachher mit dem Austritt von der obligatorischen Schule ins Berufsleben. Das sind so kritische Punkte. Und dort kann Kinder- und Jugendförderung sicher unterstützen. Jetzt irgendwie alle Altersgruppen abzudecken, finde ich jetzt nicht die beste Variante, weil ich finde, es braucht auch etwas exklusiv für die Jugend und auch vielleicht dann eher der Druck besteht, mit gleichen Ressourcen einfach eine Spannbreite von Alter abzudecken. Ich denke auch, eine Überstehung kritisch, weil dann leidet die Arbeit in der Qualität.
Ja, ich würde das unterschreiben. Ich glaube auch, es braucht innerhalb der immer breiter werdenden Jugendphase differenzieren sich ja dann auch bestimmte lebensvergleichbare Lebenslagen aus. Und ein erster Sekundarschulklässler hat mit jemandem, der im dritten Lehrjahr ist, eigentlich wenig zu tun. Also auch wenn sie beide jugendlich sind, sind die Lebensrealitäten von beiden sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, das ist eine professionelle Herausforderung von oder für professionelle Jugendarbeitende wirklich eine ständige Herausforderung, so diese Perspektive darauf zu richten, was ist gerade wo angesagt, wer braucht was, welche Bedarfe gibt es. Und vielleicht finden auch Dinge außerhalb des Jugendtreffs statt oder in Settings, die nicht so den klassischen Vorstellungen von Kinder- und Jugendförderung passen. Und dann zu schauen, ja, können wir das fördern, können wir das unterstützen, braucht es aufsuchende Angebote oder beobachten wir das aus der Distanz im Sinne von Freiräume geben, stehen wir zur Verfügung. Das muss, glaube ich, Jugendarbeit immer wieder leisten, sich auch permanent zu hinterfragen. Also sozusagen, machen wir das Richtige für die Richtigen? Und wenn nein, wo müssen wir was anpassen, für wen?
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Lebensphase Jugend länger geht und gegen Abend vielleicht mit 10 schon anfängt und dann bis 25 dauert oder jetzt in meinem persönlichen Fall bis 39, was verändert sich für die Sozialisationsinstanzen wie Familie, Schule, ausserschulische Angebote wie offene Kinder- und Jugendarbeit? Wie gehen die mit dem um?
Also das kann man natürlich auch schon so ein bisschen sehen. Wir wissen, dass die Verbleibszeiten die Wissenschaft weiß, dass die Verbleibszeiten von jungen Menschen in der Familie länger werden. Stichwort Hotel Mama nennt man das ja auch. Also das Studierende sehe ich auch vielfach noch zu Hause wohnen, was auch wiederum mit den sozioökonomischen Bedingungen, mit dem Wohnungsmarkt und so weiter zu tun hat. Das ist also erstmal ganz wertfrei, dass sich aber auch die Kommunikation und Interaktion zwischen Eltern und älteren Kindern verändert, so die mehr auf Augenhöhe stattfindet und nicht mehr in so einer die großen Eltern, das kleine Kind, sondern viele Jugendliche berichten heute auch von ihren Eltern als mit die besten Freunde. Dieser klassische Konflikt Elternhaus, Jugend, der hat sich eigentlich fast aufgelöst, was wiederum auch mit der Attraktivität der Jugend als Lebensphase auch für ältere Generationen zu tun haben. Du sagst es, weil hier ist sie noch vorhanden. Und ich denke so, die professionellen Sozialisationsinstanzen, Schule, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendförderung, für die bedeutet das, dass sie nochmal genauer hinschauen müssen, glaube ich. Also wirklich auch, was ist die Lebenslage jetzt genau? Ist das sozusagen, welche Fragen stehen an? Da wissen wir sehr, sehr viel aus der Entwicklungspsychologie, aus der Sozialisationsforschung. Das will ich jetzt hier alles nicht darlegen, sondern ich versuche es mal ein bisschen einfacher zu machen. Du, Menno, weißt es und du, Livia, glaubst auch. Ich bin in der Pfadi groß geworden und der Gründer von der Pfadi-Bewegung, der Lord Robert Baden-Powell, der hat mal irgendwo gesagt oder geschrieben, look at the boy. Heute würde man korrekter sagen, look at the kid, aber gemeint ist, schau auf den Jugendlichen, schau dir die Lebenslage dieses Jugendlichen an und was er oder sie braucht. Pädagogisch gesprochen Subjektorientierung. Also schau auf den Adressaten, die Adressatin. Und das wäre, glaube ich, die Grundhaltung, die wir für professionelle Sozialisationsinstanzen wie Schule und Jugendarbeit bräuchten oder Kinder- und Jugendarbeit bräuchten, immer wieder die Jugendlichen ins Zentrum zu rücken, ihre Bedürfnisse und daran die eigenen Angebote anzupassen. Das wäre meine Botschaft, die ich gerne in die fachliche Szene reinsenden würde.
Bei mir ist es ganz kurz, oder? Jugend ist nicht etwas Homogenes, das ist heterogen. Das heisst, man muss genau heranschauen und Bedürfnisse immer wieder abholen, um überhaupt zu wissen, was man muss als professionelle offene Kinder- und Jugendarbeit oder Fachstelle anbieten.
Und jetzt haben wir vor allem offene Kinder- und Jugendarbeit in Fokus genommen, aber Förderung geht ja über das raus. Was gibt es dort zu beachten oder außerhalb von so der klassischen offenen Kinder- und Jugendarbeit?
Also in der Vereinsarbeit, aber das ist ein gesellschaftliches Thema, nimmt das Engagement nimmt ab. Aber das hat nicht unbedingt mit der grösseren Jugendphase zu tun, sondern dass man einfach heute sich weniger lang engagiert. Ich denke, das ist jetzt eher das, was man im freiwilligen Setting als grösste Herausforderung in den Sinn kommt.
Ich möchte auch vielleicht ergänzen, ich glaube, verbandliche Jugendarbeitssettings wie CW, Jungwach, Blauring, Fadi haben immer noch eine hohe Attraktivität, nicht für alle Jugendliche, das ist klar. Die haben auch eine bestimmte Perspektive auf bestimmte gesellschaftliche Schichten und Formen. Aber sie haben dort eine Attraktivität und sie bieten etwas, was in anderen Settings, in Schule beispielsweise oder Lehre, viel weniger gelernt werden kann, nämlich das Thema der Selbstorganisation und der Eigenverantwortung. Wie früh dort auch schon Eigenverantwortung trainiert, gelernt wird in der Pfadi, Jungwach, Blauring, CEWI, all den anderen Jugendverbänden, das ist sehr, sehr eindrücklich. Und ich glaube, das ist auch noch ein wichtiges Sozialisationsfeld, was wir, wenn wir über Kinder- und Jugendförderung nachdenken, immer auch mitdenken müssen, dass da eine ganze Menge passiert außerhalb der professionellen Settings, die wir als aus einer Perspektive von professioneller Kinder- und Jugendarbeit gar nicht bei uns auftauchen, sondern die sich da selbst organisieren.
Ja. Dann möchte ich nochmal an Anfang kommen, wo wir gesagt haben, dass die heutige Jugend die schrecklichste ist. Was sind aus eurer Perspektive heutzutage so die wichtigsten Brennpunkte, wo wir uns damit auseinandersetzen
müssen? Also ich denke, das Thema psychische Gesundheit. Es sind viele Studien erschienen, es ist medial aufgenommen, es gibt Lücken im Angebot, wo das auffangen könnte. Ich denke, das ist ein Thema, das uns noch ein bisschen beschäftigen wird.
Wo dank Corona auch wirklich
auf den Tisch gekommen ist.
Ja, oder?
Ja, also ich denke, die Sensibilisierung hat schon dann stattgefunden, eigentlich mit dem Zusammenbruch vom ganzen System und was das eigentlich so wahrnehmbar gemacht hat. Ja, das sehe ich auch so.
Ja. Was würdest du sagen, Martin?
Ja, ich würde es auch in dem Kontext von psychischer Gesundheit, Wohlbefinden, Sicherheitsempfinden sehen. Ich glaube, was man sich bewusst machen muss, Jugend erlebt heute eine Phase der Auflösung von sämtlichen Verlässlichkeiten. Also das hat Corona wunderbar gezeigt. Bis, ich weiß gar nicht mehr, Mitte März, Ende März 2020 das Leben seinen Gang ging. Auf einmal war das Leben komplett anders. Und das hat nicht nur Corona gezeigt, das zeigt der Angriffskrieg in der Ukraine, der Klimawandel, das zeigt die rasante digitale Entwicklung. Das müssen nicht nur Social Media sein, das ist auch KI. Niemand weiß, was morgen noch verlässlich ist. Ganze Berufsbilder, Berufsperspektiven lösen sich möglicherweise gerade ins Nichts auf. Und das haben wir historisch in den letzten 100 Jahren so nicht gehabt. Natürlich gab es da auch Krisen. Ich erinnere einfach an die beiden großen Weltkriege, die Europa maximal geprägt haben. Aber zumindest in der Nachkriegszeit, also nach dem Zweiten Weltkrieg, das war ja doch von Sicherheit und Klarheit geprägt. Vielleicht auch deshalb, dass man sich da sehr gut gegen auflehnen konnte, sehr vielleicht auch von Enge und Borniertheit. Aber was sich jetzt zeigt, ist sozusagen die Auflösung sämtlicher Verlässlichkeiten. Und das ist, glaube ich, das macht etwas mit Jugendlichen. Und das müssen wir gut im Blick halten, weil wir wissen, glaube ich, noch nicht ganz, was das macht.
Ja, ich kann einfach sagen, aus Sicht von der Kinder- und Jugendförderung, das sind verlässliche Angebote und verlässliche Partnerinnen für Kinder und Jugendliche. Und darum ist es in der heutigen Zeit gerade so wichtig, dass die Angebote gestärkt und verankert sind bei uns.
Gibt es vielleicht auch noch Themen, die jetzt vielleicht nicht so publik geworden sind, wo ihr in der Kinder- und Jugendförderung im Alltag damit zu tun habt?
Also ich denke, eben noch anzuknüpfen für die psychische Gesundheit, ist es vielleicht der Leistungsdruck, oder? Man ist sehr verplant, auch bis in die Freizeit rein, alles ist durchgetaktet, durchorganisiert. Dann eine weitere Herausforderung, wie du Beziehungen gestalten und auch Freundschaften pflegen. Jugendliche Paarbeziehungen nehmen ab. Mit dem digitalen Raum, wo vielleicht das Erleben und das Ausprobieren im 1:1 eben nicht mehr so fest stattfindet. Dann die ganze Identitätsentwicklung, wer will ich sein, wer bin ich? Und auch die ganz vielen Möglichkeiten, die heute bestehen, sich eine eigene Identität zu geben, die vielleicht im urbanen Raum einfacher ist, jetzt vielleicht wie in einem ländlichen, wo das noch ein bisschen schwieriger ist, aber wo, denke ich, heutzutage eine grössere Offenheit ist, auch wie wir jetzt in die Geschichte über 100 Jahre zurückgehen. Und denke ich, im Erwachsenenwerden, das Ablösen von daheim, dann aber auch ganz praktisch Stellensuche, wie will ich mich bilden, was interessiert mich überhaupt für den Job für später.
Ich kann mir vorstellen, dass einerseits in der Familie oder im älteren Sein das auch zu Überforderung kann führen, wenn man sich so früh in der Familie mit Jugendlichen dann auch muss auseinandersetzen mit, hey, was möchtest du überhaupt werden, wenn es eigentlich ganz viele andere Entwicklungsaufgaben noch gibt, die eigentlich vorher sollten kommen. Die müssten wir dann aber vielleicht mit 7 schon machen. Ich kann mir da vorstellen, dass professionelle Jugendförderung immer wichtiger wird. Ist das auch spürbar bei euch?
Also ja, ich glaube, das ist spürbar. Wir merken beispielsweise, wenn es darum geht, dass sich Gemeinden als kinder- und jugendfreundlich labeln lassen wollen, dass es da ein zunehmendes Interesse gibt. Wir merken auch, dass es in vielen Gemeinden sich das Verständnis durchsetzt, wie Livia das vorhin so angetönt hat, dass Jugend eben doch eine relevante Bevölkerungsgruppe ist, die es zu halten gibt, die auch eine Identität haben als Bürgerinnen, Bürger, als Bewohnende einer Gemeinde. Dass das in den Fokus rückt, neben natürlich solcher Generationenperspektiven auch auf den demografischen Wandel und ältere Generationen, dass man sich um die Ressource Jugend auch bewusst ist, was das für eine wichtige Ressource auch für eine zukunftsfähige Gemeinde ist. Da passiert sehr, sehr viel, dass man dieser Ressource gut schauen muss. Da hat sich sicherlich ein Bewusstseinswandel in den letzten 20, 25 Jahren entwickelt, den ich sehr, sehr, sehr spannend finde. Ich mag mich erinnern, ich habe Anfang der Nullerjahre, damals noch in Deutschland, so ein Projekt begleitet, wo es um Partizipation von Kindern und Jugendlichen auf Gemeindeebene ging. Und da waren die Hürden noch viel, viel höher nach meiner Wahrnehmung als das für das Thema, als das heute der Fall ist. Und diese Wahrnehmung, ui, wir haben eine riesige Ressource in unseren Gemeinden für die Zukunft und diese Ressource wird kleiner durch den demografischen Wandel. Es werden weniger Jugendliche und wir kümmern uns auch nicht gut um die. Das setzt sich mehr und mehr durch und damit auch das Interesse, Kinder- und Jugendförderung auch zu einem, ja, ich will mal schon sagen, selbstverständlichen Teil auch von politischem Handeln auf Gemeindeebene zu machen. Das erkennen mehr und mehr Gemeinden, ja.
Also unsere Bestandsaufnahme aus dem 2021 zeigt, dass über 80% von allen Gemeinden im Kanton Zürich ein Angebot haben in der Kinder- und Jugendförderung und die meisten auch eins von diesen 80% in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Das zeigt aber nichts aus über Qualität oder den Umfang an Ressourcen, die zur Verfügung steht.
Hast du das Gefühl, man muss immer noch kämpfen um die Ressourcen?
Ja, ich denke, das ist nach wie vor so, weil eben, wir haben vorhin das Thema psychische Gesundheit gehabt. Das ist, ist natürlich gut, ist das thematisiert worden, hat medial Aufmerksamkeit. Aber das sind primär die Angebote, die dann fehlen oder wo uns vermittelt wird, dass sie fehlen im Kinder- und Jugendschutz, in den psychiatrischen Angeboten und verdrängt dann halt wieder ein bisschen den Diskurs, wie wichtig das eben die Kinder- und Jugendförderung ist. Weil dort vielleicht nicht ganz so gut messbar ist, was ist ihre Wirkung dort innen.
Ja, das ist die grosse Challenge bei präventiven Angeboten.
Genau, auch, und darum oder? Denke ich, ist eben nach wie vor, muss man sich legitimieren und als Fachperson muss man das auf das vorbereitet sein, dass man das muss. Also man setzt sich einerseits für die Anliegen der Kinder und Jugendlichen ein, aber man muss sich zeitgleich einsetzen für den eigenen Beruf und die Rahmenbedingungen, die man dann eben zur Verfügung gestellt bekommt, um den Beruf gut umzusetzen.
Was würdest du dir wünschen? Und damit kommen wir schon fast zum Abschluss von dem Podcast. Livia, was würdest du dir wünschen jetzt aus der Perspektive von der Kinder- und Jugendförderung im Kanton Zürich? Was müsste passieren, dass du keinen Job mehr hast und alles gut ist für die zukünftige Jugend vielleicht?
Also ich wünsche mir, dass Kinder und Jugendliche wirklich ernst genommen werden. Und zwar nicht nur in Leitbildern oder Konzepten, sondern dass das im Alltag gelebt wird, in der Politik, in der Gemeinde, in der Schule, auf der Straße, also wirklich ernsthaft umgesetzt wird. Dass Räume geschaffen werden, wo sie können mitreden, mitgestalten, sich eben auch entfalten, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozioökonomischem Hintergrund. Und dass der politische Rückhalt eben da ist und genug finanzielle Ressourcen, dass man den Job gut machen kann und auch Spass daran hat.
Danke vielmals, Livia. Martin, dein Wunsch?
Ich würde mir wünschen, ich knüpfe nochmal am Anfang an, so dieses seit Jahrtausende geltende Verständnis, dass die Jugend die Schlimmste ist. Wahrscheinlich wird das auch weiterhin so sein, dass man das irgendwie kolportiert. Aber ich würde mir wünschen, mehr Selbstreflexivität bei uns allen, bei allen Erwachsenen sein, dass Menschen in der Politik, die über Kinder- und Jugendförderung entscheiden, seien das Lehrpersonen, seien das Jugendarbeitende, seien das Dozierende, wie ich jetzt, oder seien das einfach auch Eltern, diesen Perspektivwechsel einzunehmen und sich bewusst zu machen, was das für eine schöne, spannende und zugleich herausfordernde Zeit eigentlich ist, die Jugendzeit für die Jugendlichen, was sie alles zu erledigen, zu tun, zu machen haben in dieser Übergangsphase vom Kind zum Erwachsenen und aber auch zu sagen, was das für eine schöne Zeit ist, die auch ein wirklich normaler Bestandteil des Lebens ist, die Jugendphase, und dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche diese Jugendphase gut in Erinnerung halten und gut durchleben können.
Danke vielmals, Martin. Und ich schließe den Podcast mit einem Zitat von Remo Largo, in seinem allerletzten Interview vor, dass er verstorben ist. Er wünscht sich, dass Kinder und Jugendliche wieder mehr Raum haben, miteinander, untereinander, ohne Erwachsene. Da denke ich selber immer wieder dran, wenn ich meine Kinder rausschicke. Danke euch vielmals, sind ihr da gewesen, Livia und Martin. Und danke auch an euch, liebe Zuhörende, dass ihr wieder reingelassen habt im Podcast Sozial. Danke und bis zum nächsten Mal.